Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Es geht um die Periode, es geht um die Pille, es geht um Tinder, es geht um Kleidungstipps für schwangere Frauen, um Familienrecht und es geht darum, wie man am besten seine Brust abtastet zur Krebsvorsorge. Das sind alles Themen eines neuen Magazins, eines Hochglanz-Frauenmagazins in Afghanistan, heißt Gelara. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich. Hallo Silke.
Hallo.
Ich stelle mir das ja persönlich schon sehr, sehr gewagt vor. Ne? Wir haben ein Frauenmagazin in Afghanistan, in einem Land, wo man als Frau vielleicht gar nicht so viel zu sagen hat. Vielleicht klären wir deswegen erstmal, wie ist denn ganz allgemein die Lebensrealität für Frauen in Afghanistan? Wie sieht das aus?
Also es ist auf jeden Fall total gewagt. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass es so nur die eine Realität gibt für Frauen in Afghanistan. Da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall was geändert. Die konnten zur Schule gehen, die Mädchen, oder zur Uni gehen. Natürlich gibt es heute Architektinnen, Soldatinnen, Politikerinnen, Journalistinnen. Aber das ist auf keinen Fall die große Mehrheit. Und das ist auch eher so ein Phänomen, was vielleicht in den größeren Städten so vorherrscht, aber auf dem Land oder in den Provinzen, da gibt es mittlerweile wieder Krieg oder da regieren dann die Taliban sozusagen und da machen dann Frauenmärkte wieder dicht, andere geben ihren Job auf, weil sie nicht verfolgt werden wollen, Mädchen, die nicht mehr zur Schule gehen und es gibt auch immer wieder mehr Berichte tatsächlich über Steinigungen von Mädchen und Frauen.
Und jetzt kommt da so ein Magazin daher und ja, es hat ziemlich krasse Botschaften im Gepäck und auch so ein Cover, wo eine Frau ohne Kopftuch abgebildet ist. Worum geht's in dem Magazin?
Ja, also die Macherinnen wollen vor allem weibliche Vorbilder zeigen. Also sie wollen gerade weg von diesen Geschichten über Mädchen, die das Haus nicht verlassen dürfen, die zwangsverheiratet werden. Aber genau diese Mädchen sind eigentlich auch die Leserschaft, weil die wollen denen mal zeigen, schaut, es gibt zum Beispiel, das war jetzt in dem ersten Magazin, eine Yogalehrerin, die in Kabul einen Laden aufgemacht hat. Und davon war jetzt so ein Porträt in dem Heft. Oder andere Frauen, die sozusagen einfach ihr Ding machen und nicht einfach nur zu Hause sind oder sich um die Kinder kümmern. Und wie in anderen Frauenmagazinen geht es natürlich auch um Mode, es geht um Kosmetik. Aber du hast es eben auch schon gesagt, die wollen natürlich auch Tabuthemen aufgreifen, so zum Beispiel über Abtreibung oder die Geschichte mit dem Brustkrebs. Also, dass eine Frau sich überhaupt an die Brust greifen darf, um das mal zu ertasten, das ist schon ein Riesentabu. Und die haben jetzt, die planen auch nochmal einen Artikel zum Beispiel über die Menstruation. Auch das, darüber schreibt keiner, darüber wird ehrlich gesagt eigentlich noch nicht mal gesprochen. Das Wort Periode zum Beispiel heißt in Afghanistan übersetzt nur das Wort das Krankheit.
Oh, also, okay, ja, das wusste ich gar nicht.
Worüber man redet oder lesen sollte.
Okay, wer sind denn ganz allgemein die Macherinnen? Also sind das Aktivistinnen?
Es sind definitiv Aktivistinnen. Das sind Studentinnen, die sich getroffen haben, die gebildet sind, die kennen sich aus so einem Lesezirkel, die haben selber schon über Bücher von Virginia Woolf oder Simone de Beauvoir gesprochen und darüber sich sehr feministische Ideen zum Ziel gesetzt eigentlich, die nicht alle da unterbringen, weil ich meine jetzt irgendwelche Kosmetiktipps oder Modetipps, das ist aus unserer Sicht jetzt nicht so wahnsinnig feministisch. Aus afghanischer Sicht natürlich schon, weil die Leute, die Mädchen sind zum Beispiel, die Macherinnen sind auf die Straße gegangen und da haben sie versucht, ihre Zeitschrift zu verkaufen. Das gab ganz schlimme Reaktionen. Also Männer, die dann gesehen haben, dass da eine Frau ohne Kopftuch abgebildet ist, das geht gar nicht. Das sei unislamisch und das sei gegen die Tradition. Und ja, also für die ist das auf jeden Fall, die müssen dicke Bretter bohren da.
Wie ist das denn auf der anderen Seite? Also gibt es eigentlich schon genügend Frauen, die sich diese Zeitschrift kaufen?
Es wurden wohl so um die 500 Exemplare verkauft. Also von daher kann man davon ausgehen, dass es auf jeden Fall Frauen gibt, die das Magazin kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige gar nicht trauen. Weil es ist jetzt eigentlich noch härter, als wir vielleicht damals die Bravo versteckt haben. Weil wenn das eben dann zu Hause entdeckt wird, dass da so ein Magazin ist und aus unserer Sicht auch gar nichts Anrüchiges da drin sein könnte, obwohl es in der Tat ja manchmal auch um Abtreibung und solche Themen geht, wäre nicht gut für die Leserinnen. Also wenn dann Väter, Ehemänner, vielleicht auch Schwiegermütter das entdecken, das würde mächtig Ärger geben für die Leserin.
Wie sieht das aus bei den Leserinnen? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich dieses Magazin kauft und ihr Ehemann ist stockkonservativ, wie schätzt du das ein? Machen das viele? Nehmen das viele in Kauf?
Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Das könnte ich mir so vorstellen, dass das dann ein bisschen heimlich passiert und man dann sagt, doch, das Interesse ist so groß, weil die Macherinnen, die gehen schon von Tür zu Tür, die reden dann auch erstmal mit den Frauen, weil es ist jetzt nicht so, dass die Frauen sich schon immer ein Frauenmagazin gewünscht hätten. Sie wissen ja eigentlich gar nicht genau, was das ist. Mhm. Das heißt, die Macherinnen reden erstmal in Ruhe mit denen, sagen, welche Themen darin vorkommen und versuchen dann, sie so zu überzeugen. Und da wird es bestimmt die eine oder andere geben, die dann sagt, auf keinen Fall, das ist Teufelzeug und ich will damit nichts zu tun haben. Oder auch das ablehnt, weil sie eben befürchtet, dass es dann Konsequenzen zu Hause geben kann. Aber es gibt eben auch so diese jungen Studentinnen und das sind nicht nur die Macherinnen. Also da gibt es auf jeden Fall auch Leserinnen und da gibt es auf jeden Fall auch Bedarf an Leuten, die das gerne lesen wollen.
Das heißt, da wird richtig Werbung für gemacht. Trotzdem gibt es ja neben dieser Zeitschrift in Afghanistan wohl auch sowas wie einen Frauenfernsehsender. Was ist das denn für ein Projekt?
Ja, das ist auch erst seit kurzem, also Ende Mai ist der auf Sender gegangen. Skurrilerweise hat sich das ein Mann ausgedacht, aber gut, das ist ja eh so eine patriarchale Gesellschaft, dass da die Männer meistens erstmal dann das Ruder in die Hand nehmen. Der hatte für einen anderen Fernsehsender eigentlich nach einem Moderator gesucht für eine Fernsehsendung und daraufhin haben sich 80 Frauen beworben und da war der so baff und dachte, okay, da ist auf jeden Fall Bedarf, dann versuche ich es gleich mal mit einem ganzen Fernsehsender für Frauen und die Frauen im Sender bekommen jetzt so richtige Journalistentrainings und auch technische Ausbildung. Die sind also auch hinter den Kameras. Die Idee ist, dass dieser Sender tatsächlich irgendwann mal komplett nur mit Frauen funktionieren kann. Mhm. Im Moment ist es noch nicht so, aber vor der Kamera auf jeden Fall. Also jetzt sind da Frauen sichtbar in der Gesellschaft, weil sie im Fernsehen dann eben auftauchen.
Das heißt, wir haben jetzt diese Zeitschrift, wir haben jetzt diesen Fernsehsender. Wie schätzt du das ein? Ist das für dich so eine ernstzunehmende, nachhaltige, feministische Bewegung in Afghanistan?
Nachhaltig weiß ich noch nicht. Ernstzunehmend finde ich auf jeden Fall, auch wenn es natürlich jetzt nur ein kleiner Teil ist. Mhm. Aber man sieht einfach daran, dass es Frauen gibt, die aus diesen alten Traditionen ausbrechen wollen. Und man sieht aber leider genauso auch daran, finde ich, wie schwierig es ist, weil die Macherinnen beim Fernsehen zum Beispiel, die werden ganz heftig bedroht. Die sind natürlich auch viel öffentlicher als die Frauen von dem Magazin. Die Magazinfrauen, die haben ihre Adresse gar nicht bekannt gegeben. Da wissen also viele gar nicht, wer das eigentlich ist. Die haben harte Bedrohungen auf Social Media bekommen, aber die Frauen beim Fernsehen gehen ja fast noch einen Schritt weiter, weil sie auch erkannt werden. Mhm. Und da sind die ganzen Familien, die also auch da Cousins, Brüder, die dagegen wettern und sagen, dass die Mädchen, also die sind sehr jung zum Teil auch noch, auf keinen Fall ins Fernsehen sollen, aber die lassen sich im Moment noch nicht davon abbringen. Und das finde ich eigentlich ganz bewundernswert. Also denen ist das wert. Die gehen ein sehr hohes Risiko ein und das wissen die auch, aber die setzen einfach ein klares Zeichen, finde ich, dass sie was anderes wollen als die Generation vor ihnen.
Wenn du sagst, nachhaltig, weißt du noch nicht so genau, glaubst du, dieses Magazin wird sich lange halten können?
Es ist schwierig im Moment, weil da arbeiten sehr viele Frauen. Die haben jetzt 500 Exemplare verkauft. Die haben mit Ach und Krach ein paar Werbekunden bekommen. Was eben auch schwierig ist, die können sich im Moment noch gar nicht finanzieren damit. Die machen das alles mit Werf und Leidenschaft, aber keiner verdient da Geld daran. Da bekommt keiner ein Gehalt. Deswegen ist es im Moment, glaube ich, echt schwierig zu sagen, ob das mal so ins Rollen kommt und dass die dann auch davon leben können oder ob das einfach ein freiwilliges Projekt bleibt oder ob es eben dann so bedroht ist, dass es dann wieder ganz eingestampft werden muss. Ich will es nicht hoffen. Also ich fände es toll, wenn das weitergeht.
Silke Dietrich war das für uns, unsere Korrespondentin für Afghanistan. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es ging um das erste Frauenmagazin in Afghanistan namens Gelada.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.